Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mit Anna Seibt am Mikrofon einen schönen Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen. Sie nennt sich die mit den Händen tanzt. Aber wenn sie auf der Bühne steht, dann ist ihr kompletter Körper in Bewegung. Ich freue mich sehr, Laura Schwengber heute im Studio begrüßen zu dürfen. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin für taube Menschen. Und das ganz Besondere dabei ist, dass sie sich auf Musikdolmetschen spezialisiert hat. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank.
Frau Schwengber, es war nicht so einfach, mit Ihnen einen Interviewtermin zu finden. Ihr Kalender ist zum Überlaufen voll. Was ist da los?
keine Ahnung. Das Leben ist da los. Ich bin viel unterwegs und auch gerne viel unterwegs. Und muss dann immer so ein bisschen gucken. Aber meistens klappt es ganz gut und für die wichtigen Sachen ist eigentlich immer Zeit, so wie heute.
Gibt es denn sowas wie den typischen Tag im Leben von Laura Schwengber?
Jein, also ich glaube, der typischste Tag ist einer der Tage, an denen ich im Studium bin. Da ist es, glaube ich, relativ typisch, weil ich da zumindest einen exakten Stundenplan habe, den ich folgen kann. Ansonsten bin ich selbstständig und fahre quasi von Job zu Job und bin dann immer da, wo quasi Kundinnen und Kunden mich beauftragen. Und das ist doch oft sehr, sehr untypisch, weil ich eben immer woanders bin.
Geben Sie uns einen kleinen Einblick. Was heißt im Studio sein und was heißt Job?
Also im Studium ist es so, dass ich in Hildesheim studiere. Barrierefreie Kommunikation heißt der Studiengang. Und da mache ich im Moment meinen Master. Und im Job sein heißt, ich bin die Gebärdensprachdolmetscherin, die kommt und in der Regel immer dann zum Einsatz kommt, wenn hörende Menschen keine Gebärdensprache können. Also gar nicht mal deswegen, weil Menschen nicht hören, sondern eigentlich eher deswegen, weil andere Menschen keine Gebärden können. Und dann dolmetsche ich zum Beispiel beim Arzt, beim Elternabend, im Studio für Studierende an der Uni in ganz vielen verschiedenen Settings und sorge dafür die Kommunikation.
Das heißt, Sie sind bekannt geworden, weil Sie eben Musik auch dolmetschen, aber das ist gar nicht Ihre alltägliche Hauptaufgabe.
Genau, also das Musikdolmetschen, wie es manche Leute nennen, ist eine Sache, die ich wahnsinnig gerne mache, die aber natürlich vor allem so saisonbezogen ist. Das heißt, es ist viel in der Festivalsaison natürlich und jetzt im Winter sind eher, wenn so Bands auf Clubtour sind oder wenn so einzelne Veranstaltungen sind, aber so die Hochsaison ist doch eher im Sommer und jetzt gerade ist es so ein bisschen ruhiger, wo wir uns alle irgendwie auf die nächste Saison vorbereiten, viel im Fitnessstudio sind und solche Sachen machen, viel Musik hören, gucken, wer wird groß für die nächste Saison, wen können wir uns jetzt schon mal vorbereiten. Genau, und dann geht es so im Sommer wieder los und da ist ein typischer Tag, gerade so ein typischer Freitag, Samstag eher so, dass wir also morgens ziemlich zeitig aufstehen, die Koffer packen, viel zu viel einpacken, so wie immer und dann mit viel Gepäck zum nächsten Bahnhof fahren und dann eigentlich oft erst Sonntagabend wieder nach Hause kommen. Die Nächte sehr kurz sind, die Abende sehr lang und wir so pro Tag 2-3 Konzerte auf jeden Fall begleiten in Gebärdensprache. Genau, und dann viel auf den Beinen sind und das ist ziemlich, ziemlich aufregend und ganz schön cool irgendwie.
Für die Hörerinnen und Hörer, die Sie noch nicht kennen, erklären Sie uns doch mal, wie sieht es aus, Musik dolmetschen in Gebärdensprache?
Manche bezeichnen das so ein bisschen als Ausdruckstanz. Vielleicht kann man sich darunter ganz gut was vorstellen. Und am Anfang fand ich den Begriff furchtbar, weil ich dachte, ey, Entschuldigung, das ist aber irgendwie auch immer noch Dolmetschen, was da passiert. Und gleichzeitig denke ich mittlerweile, eine Ausdruckstänzerin auf einer Bühne stört die Leute ja offensichtlich nicht, weil Tanz gehört zu einer Show ja irgendwie immer dazu. Und solange es niemand stört, ist erstmal alles gut. Was wir machen ist, wir nehmen den Text von Songs und verändern quasi die Gebärden so, dass sie sich im Rhythmus mitbewegen, dass sie eine Melodie nachzeichnen und gehen dann eben in den ganzen Körper und versuchen, den Rhythmus und alles, was so die Musik sonst noch ausmacht, quasi mitzutransportieren. Meine Füße zum Beispiel sind ganz oft eher der Rhythmus und eher so das Schlagzeug. Alles das, was so auch in den Magen fährt, ist oft bei mir eher in den Füßen. Und viel in den Knien, glaube ich auch. Also ich bin viel so am Wippen und so in die Richtung unterwegs. Und die Hände sind vor allem natürlich zuständig für den Text und dann muss man halt eine gute Balance finden zwischen, ich kann den Text rüberbringen und gleichzeitig ist es aber immer noch Musik und nicht Tagesschau-Dolmetschen. Was das wunderbar an die Tagesschau passt, aber überhaupt nicht auf eine Konzertbühne.
Da wollte ich nämlich gerade einhaken. Ich denke mal, dass die meisten Menschen eben diese Art von Dolmetschen kennen, dieses kleine Kästchen unten am Fernsehbildschirm, wo doch die Person des Dolmetschers sehr zurückgenommen ist.
Ja.
Und bei Ihnen ist das ja schon ein bisschen anders. Man muss schon sagen, Sie stehen prominent mit auf der Bühne.
Ja, manchmal passiert das, genau. Also im besten Fall wünschen wir uns, dass wir auf so einem Sidewing stehen. Das heißt, so direkt an der Bühne vorne oder direkt daneben dran auf so einer kleinen Nebenbühne quasi. Die ist dann ein bisschen niedriger und nicht ganz so hell beleuchtet wie die Hauptbühne. Oft passiert es aber auch, dass wir irgendwie aufs Gelände kommen und die Veranstaltenden sagen, ey, aus Sicherheitsgründen, da wo ihr stehen wollt, steht die Pyrotechnik. Ihr könnt da gerne stehen, aber dann brennt ihr leider. Es tut mir leid, es geht nicht. Oder dass auch die Artists sagen, hey, ich habe das Gefühl, dann bauen wir so eine zweite Bühne auf, die die Leute eher ablenkt. Lass mal alles, was sich bewegt und alles, was irgendwie Interessantes zum Angucken, auf die Bühne holen. Und dann wünschen sich manchmal Artists, dass wir mit auf der Bühne stehen und dann landen wir da manchmal mitten im Geschehen.
Sie haben gerade erklärt, dass Sie den Text in Gebärden umsetzen oder dolmetschen, aber dass natürlich Musik ja viel mehr ist als der Text. Also jeder, der mal ein englischsprachiges Lied übersetzt hat, weiß, dass der Text eigentlich eher der kleinere Teil an der Wirkung eines Musikstückes ist.
Oh ja.
Jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie kann man Musik für jemanden übersetzen oder ergreifbar machen, der vielleicht noch nie in seinem Leben Musik gehört hat?
Ich glaube, da geht es weniger um die quasi physikalische Musik oder das, was wir so, die Kleinteile, in die wir Musik so zerlegen, sondern ich glaube, es geht ganz viel um dieses Gefühl, was darüber kommt und um die Energie vor allem. Also, ich weiß nicht, ich schwebe aus so Konzertsälen ganz oft raus. Nach so einem schönen Abend bin ich so, es ist so, mir gehört die Welt und alles ist großartig. Das ist so die Energie, die ich von einem Konzert mitnehme. Und das ist eigentlich das, was ich auch rüberbringen möchte. Und ich glaube, das geht dann am besten, wenn man sich eben nicht so sehr auf den Text versteift, sondern eher eben guckt, was ist die Emotion, die so eine Sängerin gerade rüberbringt. Was will die mir eigentlich damit sagen? Wie geht's der damit gerade? Oder wie ging es der, als sie das geschrieben hat? Und das Gefühl nochmal so rüberbringen. Ich glaube, das ist wichtiger. Und ich glaube, das geht halt ganz viel über Mimik und dann über Körperspannung vor allem.
Als hörender Mensch fragt man sich aber natürlich auch sofort, warum muss man Musik eigentlich dolmetschen? Also gibt es nicht einfach Dinge, die manche Leute erfahren können und andere Dinge können die halt nicht erfahren? Also wo liegt der Mehrwert in so einer Dolmetschung?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man gar nichts dolmetschen. Ich glaube, man muss den Zugang zu Kulturen nicht schaffen. Ich glaube aber, dass es sehr, sehr schade ist, wenn man das nicht macht. Und ich glaube, dass es auch man kann fast sagen, eine ziemlich arrogante, privilegierte Einstellung ist, zu sagen, das ist was halt mir zugänglich ist und die halt nicht Pech gehabt. Weil es eben geht. Also ich frage mich immer eher, warum nicht? Und ich bin auch eher dabei zu sagen, Kultur, so wie das die UN-Behindertenrechtskonvention ja auch sagt, Kultur und der Zugang dazu und die Teilhabe an Kultur ist ein Menschenrecht. Insofern der Zugang zu einer Kultur, ich glaube, den müssen wir schon schaffen. Und wenn wir Musik dazu zählen, dann müssen wir halt gucken, dass wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Die große Frage, die sich, glaube ich, immer stellt, ist so ein bisschen die Frage der Ressourcen. Also wir sind relativ wenig Gebärdensprachdolmetschende und muss die Dolmetscherin, die jetzt sagt, hier an dem Tag habe ich Zeit, sollte die nicht lieber 5 Arzttermine hintereinander dolmetschen anstatt eines Festivalkonzertes? Das ist so eine Frage, ich glaube, die werden wir erst lösen, wenn wir 10 Dolmetschende haben, die alle sagen, und ich habe heute Zeit und ich kann alles abdecken, was es gibt. Und bis dahin glaube ich, dass wir halt nicht sagen können, das eine ist wichtiger als das andere, weil für mich zumindest alles, was an Teilhabe stattfinden muss, nicht um 17 Uhr enden darf.
Und wie ist so das Feedback von Menschen, die gehörlos sind oder schlecht hören, auf Sie? Wie reagieren die auf Sie?
Sehr unterschiedlich. Die Leute, die da sind, die wirklich kommen und Bock haben und sich ein Ticket gekauft haben und irgendwie sich mit Freunden verabredet haben, um zu kommen, die sind ziemlich durch die Bank weg begeistert. Also viele berichten, dass sie ganz unabhängig von einem Konzert oder von der Musik sagen, ich habe mich noch nie so willkommen gefühlt auf so einer Veranstaltung, die eigentlich sonst hörenden Menschen vorbehalten ist. Ich habe mich irgendwie viel willkommener gefühlt dadurch, dass da eine Dolmetscherin oder eine Person, die meine Sprache benutzt, so prominent auf so einer Bühne steht und da so einen Platz kriegt und einen Spot und irgendwie Leute zwischendurch in Gebärdensprache applaudieren. Das ist also eine ziemlich positive Geschichte und die sind eher so, dass wenn sie Sachen kritisieren, sagen, ey, ich war jetzt hier auf diesem Festival und es ist ja schön, dass irgendwie 3/4 gedolmetscht wurde, aber dieses eine Konzert, da wollte ich hin und da war kein Dolmetscher, nächstes Jahr will ich mehr. Und es gibt aber natürlich auch eine Fraktion von Leuten, die sagen, das finde ich total doof. Ich will, dass die Dolmetscherin die Zeit hat, eben die 5 Arzttermine macht an dem Tag. Ich finde auch, dass das gar keine hörenden Dolmetscher machen sollten, sondern dass das eher taube Menschen selber machen sollten. Und es gibt auch Leute, die sagen, Musik gehört hörenden Menschen und deswegen sollte das nicht gedolmetscht werden. Also die Kulturen sollten ein Stück weit getrennt bleiben. Und das ist eine ganz heiße Debatte, die im Prinzip angefangen hat damit, dass sich so viele Veranstaltende dafür interessiert haben, so viele Bands sich dafür geöffnet haben, hat die Debatte, die es im Prinzip in der Musikbranche langsam gibt, um Inklusion und um Teilhabe auch in der gehörlosen Gemeinschaft entwickelt.
Und die Debatte dreht sich weitestgehend auch um Sie alleine, weil es gibt gar nicht so viele andere Menschen, die sowas machen, oder? In Deutschland.
Nein, also es gibt schon einige Kollegen mittlerweile, die jetzt auch einsteigen. Es gab natürlich auch, bevor ich das gemacht habe, Leute, die das gemacht haben und Kolleginnen und Kollegen. Aber es ist schon so, dass so von der Frequenz her ich schon diejenige bin, die das am meisten macht und die das auch als Thema, als großes Thema so platzieren konnte. Und natürlich, an wem hängen sich Debatten auf? An den Leuten, die man halt kennt. Also wenn ich über, weiß ich, Deutschland sucht den Superstar diskutiere, diskutiere ich auch zuerst über Bohlen. So, das ist, glaube ich, Diskussionen brauchen Gesichter. Und in dem Fall ist es meins, ja.
Und Ihr Gesicht, das muss man natürlich auch dazu sagen, ist schon auf vielen prominenten Konzerten zu sehen gewesen. Sie waren mit Peter Maffay auf Tour, Sie haben den Eurovision Song Contest gedolmetscht. Sie waren öfters mal auf Wacken, standen bei Billie Eilish, jetzt auch beim Lollapalooza, glaube ich, auf der Bühne. Reizt Sie dann auch so ein bisschen dieser Star-Kontakt, sage ich jetzt mal, bei dieser Arbeit?
Ich habe total gerne Kontakt mit Profis. Und mich fasziniert es total, wie Leute damit umgehen, dass sie unter so einem krassen öffentlichen Druck stehen. Also gerade eine Billie Eilish, ich glaube, die war 17, als wir mit ihr gearbeitet haben. Das war so, ich bin jetzt gerade 30 geworden. Ich weiß nicht, wie du das machst mit 17. Was hast du für ein krasses Team um dich drum? Was sind das für Strukturen, die sowas am Laufen halten und die sowas überhaupt möglich machen? Und dann im Vergleich dazu ein Peter Maffay, der einfach gefühlt 100 Jahre Bühnenerfahrung hat und schon auf Bühnen stand, bevor er überhaupt an mich zu denken war. So. Und das fasziniert mich total, wie Leute das so lange durchhalten. Und das sind dann eben oft so diese, ja, die Leute, die halt irgendwann mal einen Durchbruch hatten und sich das jetzt auch eben leisten können, mit Dolmetschern auf die Bühne zu gehen und so große Konzerte zu spielen, ja.
Und Sie lernen interessante Leute, wie zum Beispiel, glaube ich zumindest, dass Sie die wahrscheinlich auch auf der Tour bei Peter Maffay kennengelernt haben, Charlie Clauser. Sie haben sich einen Song von ihr gewünscht, Complicated Life.
Ganz genau.
Was ist Ihre Verbindung zu Charlie Clauser oder auch diesem Song?
Charlie ist für mich ein absolutes Vorbild. Die spielt sowohl Schlagzeug als auch, ich habe sie kennengelernt, glaube ich, als Violinistin bei Maffay. Da singt sie aber auch den Background. Nebenbei hat sie quietschtürkisfarbene Haare. Und wenn sie einem entgegenkommt, denkt man, sie ist irgendwie, ja, die tourt halt ja auch mit. Und dann fängt sie an zu spielen. Man denkt, okay, kannst du jetzt wieder aufhören, alle Instrumente gleichzeitig zu spielen? Ich komme nicht mehr hinterher. Die ist wahnsinnig talentiert. Und man denkt, wann machst du das alles? Und vor allen Dingen, wie machst du das alles? Und wenn man sie dann persönlich trifft, hat sie so eine krasse Leidenschaft. Tolle Frau, tolles Vorbild.
Is that really what I want? Either I'm high in the sky or saddened to death. Is that really what I planned? Am I satisfied if tonight everything is over? Everything is over. Complicated life, why didn't I choose another simple, easy life? Is there any chance to get to another part of life where the grass is green and the days are longer, where business says goodbye, where only love says hello? Is that really...
Ich habe Frau Schwengberg zu Gast hier in den Zwischentönen. Frau Schwengberg, ist es eigentlich für Sie wichtig, dass die Musik, die Sie übersetzen, Ihnen persönlich auch gefällt? Oder sehen Sie sich da doch eher als Dienstleisterin, die dahinter zurücktritt?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil auf der einen Seite ist es natürlich viel einfacher, wenn ich in den Proben vorher schon merke, so, boah, das ist ein toller Song und der flasht mich irgendwie. Und dann kann ich quasi das, was der Song mit mir macht, einfach weitergeben und gut ist. Aber das birgt immer die große Gefahr, dass ich den Song so sehr feiere, dass ich vergesse, dass das gerade Arbeiten ist und dass ich irgendwie gerade eine Aufgabe habe und nicht einfach so tralala mitgebärden kann, sondern dass es verständlich sein muss, dass es auf den Punkt sein muss und dass ich auch die Stelle, die der ein bisschen kompliziert ist, die ich dann später vorbereite, halt es oft kein später mehr gibt. Andererseits, wenn ein Song wirklich richtig furchtbar ist, dann finde ich es auch eher schwierig, da einen Zugang zu finden. Ich kann mich zum Glück relativ leicht anstecken lassen vom Publikum, also Wenn Helene Fischer ein ganzes Stadion ausverkauft und die Leute ausflippen, dann steckt mich das auch so an, dass ich sagen kann, komm, ist mir fast ein bisschen egal, was du da singst. Es sei denn, wir kommen in so eine Sphäre, wo es einfach frauenfeindlich wird, sexistisch, diskriminierend, so dieses ganze Zeug, dafür bin ich nicht zu haben. Aber für eine Musikrichtung, die nicht unbedingt meine ist, da sehe ich mich dann schon eher als Dienstleisterin. Und das ist dann eben auch wieder ein Stück weit einfacher vorzubereiten, weil ich nicht so sehr da rein verfalle, einfach nur zum Song zu tanzen, sondern wirklich dann im Arbeitsmodus bin. Und das macht es dann doch wieder ein bisschen einfacher.
Sprechen Sie eigentlich die Auftraggeber an? Hier, ich bin Bandsprachdolmetscherin für Musik. Haben Sie Lust, mit mir zusammenzuarbeiten? Oder kriegen Sie Anfragen von den Künstlern?
In der Regel kriege ich quasi Anfragen. Also, dass ich auf KünstlerInnen zugehe und sage, hey, ihr solltet irgendwie mal was machen. Wie sieht's aus? Ihr habt taube Fans. Habt ihr Lust, zusammenzuarbeiten? Das habe ich am Anfang viel gemacht, als das Konzept einfach in Deutschland noch nicht so bekannt war. Und so ist zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Keimzeit entstanden, damals mit der allerersten Band, mit der ich gearbeitet habe. Aber eigentlich alles, was danach kam, waren Bands oder Veranstaltende, die gesagt haben, hey, cool, dass es sowas jetzt gibt. Wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert, aber wir hatten bisher sowas wie Rollstuhlpodeste. Das finden wir voll wichtig, aber offenbar ist das jetzt irgendwie so Next Level Barrierefreiheit. Dann testen wir das jetzt mal und machen das jetzt mal. Und so sind, ja, soweit ich das überblicken kann, eigentlich alle Sachen entstanden, die danach gekommen sind. Also ich habe nie so groß Akquise gemacht oder irgendwie Pressemitteilungen und Werbung für mich, sondern irgendwie haben die Veranstaltenden irgendwann erkannt, das ist ein Thema, an das sie ran wollen, und so sind sie dann irgendwann auf mich gekommen, ja.
Und wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Also Sie sind ja ausgebildete Gebärdensprachdolmetscherin.
Genau, genau.
Aber da wird man ja wahrscheinlich erstmal nicht für Musikdolmetschen ausgebildet, oder?
Nee, leider nicht. Also ich hatte im Studium ein Seminar, das hieß Alternative Formen der Gebärdensprachverwendung. Und da haben wir mal 2 Wochen lang Gebärden zu Musik getestet. Und ich weiß noch, dass ich damals Tim Bensko und Nur noch kurz die Welt retten gemacht habe. Und mich selber gar nicht so wahnsinnig toll fand, sondern eher so, okay, ganz schön Knoten in den Fingern, mal gucken. Rhythmisch war das auch nicht. Ich war schon immer sehr, sehr musikaffin und hatte einen extrem hohen Anspruch an alles, was ich in Sachen Musik mache. Das sah meine Kommilitonin aber anders und hat es gefilmt. Und dann ist Wochen später der Norddeutsche Rundfunk auf die Idee gekommen und hat gesagt, hey, eigentlich wollen wir gerne so ein Konzept aus den Staaten mal ausprobieren, nämlich, dass Leute Musik in Gebärdensprache übersetzen. Und dazu haben sie jemanden gesucht und haben, weil sie über eine alte WG-Bekanntschaft und 5 Ecken meine Kommilitonin kannten, gesagt, hey, willst du das nicht machen? Und die hat gesagt, vergiss es, auf gar keinen Fall, Hilfe, Kameras. Aber wir haben da eine, bei der könnte ich mir das vorstellen. Und dann haben sie uns verknüpft, und so war quasi dieser erste Job, den ich in dem Bereich gemacht habe. Noch lange bevor ich mal einen Abschluss hatte, was ich heute auch eher kritisch finde, aber damals hat es halt einfach nur Spaß gemacht.
Und wann war das?
2011 waren die ersten Musikvideos. Und bis zu dem Moment, wo ich im Studio stand und die Kamera anging, war ich mir auch noch nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Also ob das jemand sehen will, ob das jemand versteht, ob die Leute da Bock drauf haben. Und dann hatten wir relativ flink, so 2 Wochen nach der Veröffentlichung, die ersten 100.000 Klicks bei YouTube. Und dann war ziemlich klar, okay, ich glaube, die Leute wollen mehr.
Aber Sie haben es gerade erwähnt, das gab es schon in den USA. Aber in Deutschland war das eigentlich ein unbekanntes Konzept, soweit ich das sehe. Wie macht man das, wenn man überhaupt keine Vorbilder hat? Man weiß ja gar nicht, was soll ich eigentlich tun? Wie gehe ich an die Sache ran? Wie haben Sie sich da irgendwie reingefuchst?
Ich habe das große Glück, schon immer ein ganz gutes Musikgefühl zu haben. Also ich hatte von klein auf so musikalische Früherziehung und so diese ganzen klassischen Blockflöte-Sachen und so. Und konnte mich insofern auf mein Rhythmus- und Melodiegefühl ganz gut verlassen. Und ich hatte eine echt gute Ausbildung in Sachen Gebärdensprache. Also ich habe Deaf Studies in Berlin studiert. Und der große Vorteil an dem Studiengang ist, dass die meisten Dozierenden selbst taub sind und der Unterricht in Gebärdensprache stattfindet. Und man das nur packt, wenn man irgendwie am Ball bleibt in Sachen Gebärdensprache. Und die 2 Sachen konnte ich kombinieren. Und ich habe mir relativ schnell meinen alten ersten Gebärdensprachdozenten mit dazu genommen und habe gesagt, hey, guck mal, so würde ich das machen. Verstehst du das überhaupt so? Du bist der Muttersprachler, du bist die Zielgruppe. Sag mal was dazu. Und ihm sind zum Beispiel ganz schnell so Sachen aufgefallen wie, ja, ich verstehe das schon, aber ganz ehrlich, ist total langweilig, weil du wiederholst es die ganze Zeit. Dann habe ich gesagt, ja, aber der Sänger wiederholt es auch die ganze Zeit. Was soll ich denn machen? Und es hat mich viele Jahre und viel Überzeugungsarbeit von meinen Coaches gekostet, zu sagen, okay, der Text wiederholt sich vielleicht, aber die Paraphrasierung verändert sich ja. Die Melodie ist doch ein bisschen eine andere. Irgendwas verändert sich ja doch, weil für hörende Leute ist es nicht so langweilig. Also gibt es ja irgendwas. Und wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, dass wenn sich irgendwas verändert in der Originalmusik, ich das auch in einer anderen Formulierung in einem Gebärdensprachtext umsetzen darf. Also ich sage dann nichts anderes, aber ich sage dann vielleicht anstatt, ich komme zu dir, ich besuche dich oder ich komme vorbei. Also so eine kleine Formulierung, die sich dann ändert. Und dadurch, dass es ja eh eine Übersetzung ist, die nie genau die gleichen Wörter benutzt, ist es dann auch eine legitime Geschichte. Und das Feedback des Publikums zeigt, dass sie das auch auf jeden Fall spannender finden.
Sie haben es gerade erzählt, Sie waren dann im NDR im Fernsehen erstmal und dann ist es irgendwie immer populärer auch hier in Deutschland geworden und dann haben sich Künstler bei Ihnen gemeldet, Sie sind immer auf immer größere Bühnen gekommen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber kann man schon auch sagen, dass es gerade bei Hörenden auch so ein bisschen einen In-Faktor hat, also dass es auch ein bisschen schick geworden ist, inklusive Konzerte oder inklusive Kultur anzubieten?
Ja, hoffentlich. Also ich glaube schon, dass Inklusion einfach ein sexy Thema ist gerade. Und ich glaube, dass es das auch ganz dringend braucht, weil Inklusion doch viel zu lange so in der Schule verortet wurde und viel zu lange in Richtung, das ist was für die Behinderten. Und wir sind noch lange nicht bei Inklusion. Auch das, was ich mache, ist nicht inklusiv, sondern ich sorge für Teilhabe. Aber einen hörenden Menschen in eine Gruppe von anderen hörenden Menschen zu stellen, zu sagen, das ist jetzt Inklusion, nee, ist es halt noch nicht. Also ich glaube, dazu braucht es noch viel mehr. Und im Moment passiert die Inklusion in meiner Arbeit höchstens im Publikum, in dem taube und hörende Menschen miteinander in Kontakt kommen. Da haben wir so eine erste Anbahnung von diesem riesigen Konzept. Aber das, was ich mache, ist im Prinzip erstmal nur Teilhabe. Und ich glaube schon, dass es da so eine Art Sexiness erstmal braucht und das Thema einfach cool zu machen. So, die Leute müssen da richtig Lust drauf haben, weil solange wir nicht an dem Punkt sind, dass es ganz normal ist, dass alle Menschen mit und ohne Behinderung miteinander aufwachsen und sowieso ständig Kontakt haben und es gar nicht die Frage ist, ob ich ein Rollstuhlpodest oder einen Dolmetscher auf der Bühne brauche. Bis dahin muss es halt irgendwelche anderen Faktoren geben, wo die Leute sagen, und deswegen buchen wir das. Und dann werden sie irgendwann zu der Überzeugung kommen zu sagen, hey, wir haben das jetzt mal gemacht, das ist A, nicht wahnsinnig kompliziert, das umzusetzen und B, macht es auch noch richtig Spaß und die Leute fordern das auch. Wir machen das jetzt auf jeden Fall weiter. Ich glaube aber gleichzeitig auch, dass wir irgendwann eh dahin kommen werden, dass es einfach gesetzliche Vorgaben gibt, die die Privatwirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichten wird. Das ist im Moment ja noch nicht der Fall und dann hat sich das eh erledigt, aber bis dahin, glaube ich, müssen wir gucken, dass das ganze Barrierefreiheitsthema irgendwie cool ist und die Leute erkennen und wir ihnen die Chance geben zu erkennen, dass es für alle cool ist.
Ja, oftmals hat man ja eher das Gefühl, dass Inklusion als Bürde gefühlt wird. Mhm. Sie haben jetzt gerade gesagt, das ist sexy, ist das cool. Wie kam das oder wodurch kommt so ein Wandel, dass man das anders wahrnimmt und eben nicht mehr als Bürde, sondern vielleicht auch als Pluspunkt und selber auch als Hörender zum Beispiel Sie spannend findet, wie Sie da auf der Bühne stehen?
Ich glaube, das muss Spaß machen und ich glaube, das macht dann richtig viel Spaß, wenn man das da implementiert, wo die Leute eh schon sind, um sich zu amüsieren. Also eben zum Beispiel auf Kulturveranstaltungen, auf Partys und natürlich auch irgendwie im Arbeitsleben, wo man vielleicht nicht immer so viel Spaß hat, aber wo es halt ein selbstverständliches Miteinander gibt. Ich glaube, das ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Und es gibt von Raul Krauthausen, einem bekannten Aktivisten, der auch selber mit einer Behinderung lebt, der sagt immer sehr gerne, dass wir uns begegnen müssen. Und ich glaube, damit hat er halt total recht. Wir müssen einfach miteinander ganz selbstverständlich aufwachsen und ja, wo können wir uns besser begegnen als zum Beispiel auf einem Konzert, in dem wir die gleiche Band abfeiern und wo wir einfach auch schon direkt einen Anknüpfungspunkt haben, zu sagen so, hey, warum findest du die cool? Ich finde die cool, weil so und so. Und wo man sich vielleicht über die gleiche lustige Panne freuen kann und solche Sachen. Also ich glaube, dass wir das einfach schaffen müssen miteinander.
Wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Gebärdensprachdolmetscherin zu werden und vielleicht auch, welche Mythen sich um diese Sprache ranken. Darüber will ich mit Ihnen in der zweiten Hälfte der Zwischentöne reden. Vor den Nachrichten hören wir jetzt aber noch ein Lied an, das Sie auch mitgebracht haben. Und zwar So hat alles einen Sinn. Das ist ein Coverlied von Hildegard Knef, gecovert von Lea.
Genau, den finde ich. Ich finde das Cover total schön und ich muss zugeben, ich kannte das Cover, bevor ich den Originalsong kannte und habe das eigentlich entdeckt, weil ich Lea und ihre Musik sehr gerne mag und mit ihr auch schon arbeiten durfte und an ihr total schätze, dass sie so jemand ist, der irgendwie ganz viele von ihren Emotionen und Erfahrungen mit einfach quasi Nachwuchs teilt, also mit jemandem wie mir, die halt einfach auch Backstage steht und sagt, so jetzt bin ich mal nervös hier so und man denkt, ey, du bist voll der Profi, du bist doch nicht nervös. Doch, ganz normal passiert auch und ich durfte von ihr ganz viel lernen, so in der Zusammenarbeit und habe mich dann so quer durch ihre Alben gehört und dachte, oh guck mal, das ist aber ein schönes Album für Hilde, das ist aber komisch, naja, vielleicht hatte sie eine Freundin, die so heißt und irgendwann dämmerte mir, nee Moment, ich glaube, das hat einen anderen Hintergrund und das hat bei mir eine große Bildungslücke geschlossen.
Jede Kerze braucht das Feuer, wenn sie sich auch dran verzehrt und den Grund für das Verlöschen bis ans Ende nicht erfährt. Jeder Rummel braucht viel Lichter und Laternen, die sich drehen, um beim Bummel die Gesichter einmal rosarot zu sehen. So hat alles seinen Sinn, seinen ganz besonderen Sinn in diesem Leben. Doch versiehst du es bei Licht, siehst du ein, das kann es nicht im Leben geben. So hat alles seinen Sinn, nur warum ich bei dir bin, das hat mir noch kein Mensch erklärt.
Herzlich willkommen zurück zu den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gesprächsgast ist Laura Schwengber. Sie ist Gebärdensprachdolmetscherin für taube Menschen und hat einige Bekanntheit erreicht als Dolmetscherin für Musik. Bevor wir darüber sprechen, wie sie überhaupt zu ihrem Beruf gekommen ist, hören wir noch ein weiteres Lied, das Laura Schwengber uns mitgebracht hat, und zwar Nura mit Radio.
Und macht trotzdem seine Scheinchen. Sie waren am Heiden küssen Arsch, weil ich jetzt reich bin. Hätte fast meine Zukunft verkackt, doch bin auf Tour fast in jeder Stadt. Und keine Pause, werde niemals satt. Und ich sag, du hörst mich im Radio, du siehst mich im Club, im Fernsehen, im Cabrio, mit 1000 PS durch die Hut.
Die Rapperin Nura, ehemals Bandmitglied bei der Rap-Kombo Sixten, jetzt allein unterwegs. Frau Schwengber, Rap ist eigentlich gar nicht so ihrs, oder?
Doch schon, nur nicht, wenn es so, also ich sage mal gerne, wenn der Rap so ist, dass ich meinen potenziellen Echo wieder abgeben müsste, dann möchte ich damit, glaube ich, nicht arbeiten. Dazu
Echo meinen Sie jetzt den,
Musikpreis? Musikpreis, genau, den ja alle wieder zurückgegeben haben, weil irgendwie den ja auch Leute gekriegt haben, die einfach so unter der Gürtellinie texten, dass man sagt, nee, sorry, aber da können wir nicht hinterstehen. Und ich merke, dass ich einfach nicht genug in dieser Rap-Szene drin bin, um aus frauenfeindlichen Sachen in meinen Augen irgendwie den Coolness-Faktor rauszusehen oder zu sehen, dass das einfach da so anders konnotiert ist, dass das irgendwie für die Leute dann wieder okay ist, sondern für mich ist und bleibt das einfach irgendwie respektlos und so sehr verbiegen kann ich mich da nicht.
Gibt es denn in der Vorbereitung einen Unterschied, ob Sie sich jetzt auf ein Hip-Hop-Konzert vorbereiten, ein Pop-Konzert oder, was Sie ja auch sogar schon gemacht haben, Klassik, wo es gar keinen Text dazu gibt, übersetzen?
Ja, auf jeden Fall. Also für alles, was so Hip-Hop oder das Wacken, Open Air oder so ist, ist es ganz viel Springseilspringen.
Also Wacken ist Metal?
Ja, Wacken ist richtig Metal, genau. Viel Springseilspringen, viel Hüpfen und Ausdauer trainieren. Klassik ist ganz viel 2 Kilo Gewichte in die Luft halten und einfach halten, weil die Musik so langsam ist, dass ich sehr viel einfach meine Arme in der Luft halten muss und sie dabei wenig bewegen darf, weil die Musik oft sehr getragen ist oder so sehr elegisch. Und das habe ich bei Metal jetzt nicht so oft. Da haben die Arme keine Zeit, wirklich schwer zu werden, sondern da müssen sie sich schnell und flink bewegen können und die müssen gut koordiniert sein. Und da mache ich eher dann so Impulsgeschichten, Springen, Hüpfen,
Trampolin. Also wirklich Fitnesstraining.
Ja, genau. Also mein Training ist quasi auf die Konzertsaison ausgelegt. Und zum einen natürlich einfach so, um fit und in Form zu bleiben, gesund zu bleiben, aber auch um wirklich im Zweifel mal 4 Konzerte hintereinander durchzuziehen.
Was mir aufgefallen ist, was wir auch im Laufe der Sendung hören werden, Sie haben sich fast ausschließlich deutschsprachige und vor allem weibliche Interpretinnen ausgesucht.
Ja.
Das war doch bestimmt Absicht.
Das war total Absicht, ja. Den einzigen, den ich reingeschmuggelt hatte, war Max Herre, der aber nur in Begleitung von Jordan Alani kommen darf. Also mir passiert es einfach so oft, dass ich die einzige Frau auf der Bühne bin. Also wirklich die einzige und ganz oft auch Backstage. Und Also ich finde, wir haben 2020. Also es sind einfach die Zeiten vorbei, wo man argumentieren kann, dass Männer irgendwie die großen, starken Jungs sein müssen, die irgendwie die Cases tragen können. Ja, fein, die dürfen wir ja gerne auch haben. Aber es spricht doch überhaupt nichts dagegen, dass das irgendwie auch Frauen sind und dass wir einfach unsere Gesellschaft paritätisch auf der Bühne abbilden. Also genauso wie Menschen mit und ohne Behinderung auf eine Bühne gehören, gehören einfach Frauen da oben auch hin. Und weil sowieso ständig überall Männer am Radio laufen, habe ich gedacht, ich nutze meine Zeit hier, um einfach mal ausschließlich Frauen laufen zu lassen, weil die eben auch wahnsinnig gute Musik machen.
Und Musik ist ein gutes Stichwort. Sie haben es vorhin schon kurz erwähnt, die begleitet Sie ja wirklich schon Ihr ganzes Leben. Sie sind im Spreewald aufgewachsen und haben damals, glaube ich, auch schon sehr in die Richtung Musik und Musik machen sogar gearbeitet.
Ja, ich wollte eigentlich immer selber Musikerin werden und hatte mir immer irgendwie vorgestellt, mit Musik zu arbeiten. War aber echt einfach nicht mutig genug. Also ich glaube, um sich für eine Musiker- oder Musikerinnenkarriere zu entscheiden, muss man echt richtig mutig sein, weil es immer noch so total unterbewertet wird. Also ich glaube, Leute wertschätzen Musik sehr, aber sie finanzieren sie nicht gerne. Und dann ist das erstmal so ein bisschen auf der Strecke geblieben und das Singen ist unter die Dusche gewandert und da bisher auch geblieben. Es ist vielleicht auch ganz gut, meine Nachbarn sind da getrennter Meinung. Ja, und irgendwie hat sie mich dann einfach wieder eingeholt, die Musik, und lässt mich auch nicht los. Also ich merke, dass es mir wirklich schlecht geht, wenn ich mal eine Zeit lang es einfach verplant habe, richtig laut und viel Musik zu hören, dann geht es mir nicht gut.
Wie ist das dann weitergegangen? Sie haben entschlossen, Sie werden nicht Sängerin, und war dann gleich klar, okay, wenn keine Sängerin, dann Gebärdensprachdolmetscherin.
Also so schnell ging es leider nicht. Ich habe kurz vor meinem Abi ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit meiner Gesangslehrerin geführt, die mich irgendwann zur Seite nahm und sagte einfach nur: Laura, nein. Und damit war klar, okay, Laura wird nichts mit Musik machen, zumindest nicht beruflich.
Aber im Sinne von, die Gesangskünste reichen nicht.
Genau, genau. Also für mich war total klar, wenn ich irgendwas in die Richtung arbeite, dann möchte ich das richtig von der Pike auf lernen, dann würde ich das gerne studieren, dann würde ich da gerne mich richtig reinknien. Und ich wusste schon immer, dass die Aufnahmeprüfungen wohl doch ziemlich hart sind und das aber auch nicht ohne Grund, weil es danach nicht einfacher wird. Und ja, da bin ich heute meiner Gesangslehrerin sehr, sehr dankbar. Damals habe ich sie für einen kurzen Moment ein bisschen verflucht, aber ich glaube, das gehört dazu.
Ja, ist ja schon hart, wenn man so mit 18 erstmal so in den Luftballon, in den Traumluftballon reingepiekst bekommt. Okay, nee.
Ja. Das war ein bisschen böse, aber sehr wertvoll. Also es hat zum Glück nicht so lange gedauert und ich bin auch in der nächsten Woche dann wieder in den Unterricht gegangen und habe es dann einfach als Hobby weiterverfolgt. Und dann war es mein bis heute bester Freund, der Eddie. Und Eddie ist in der Zeit, in der wir ja uns eigentlich erst kennengelernt haben, so mit, er war 9, glaube ich, und ich war so 12, ist er immer schwerhöriger geworden und ziemlich bald darauf auch immer blinder und lebt heute taub und blind. Und dadurch, dass wir einfach nur wahnsinnig wenig Zeit hatten, uns irgendeine Kommunikationsform miteinander auszudenken, haben wir uns sehr, sehr simple Zeichen ausgedacht. Also ich habe ihm zum Beispiel auf den Kopf getippt für ein I. So, das war der I-Punkt. Oder meine Finger auf seiner Nase waren das N. Das ist einfach Nase und dann das N. Und so haben wir uns quasi so ein, wie so eine Art Morse-Alphabet überlegt und kommunizieren auch so bis heute. Also ich chatte quasi den ganzen Tag mit ihm. Und eigentlich war es Eddies Idee zu sagen, ey, wir haben uns jetzt so viel Quatsch ausgedacht, du könntest jetzt das doch eigentlich mal richtig lernen. Geh doch mal Gebärdensprache lernen. Und der erste Beruf, den ich mit Gebärdensprache gefunden habe, war Dolmetschen. Ich hätte nie gedacht, dass mein Hirn das leisten kann, aber ich hatte Glück. Hirn kann es.
Wie haben, wenn ich fragen darf, wie haben Sie Eddie denn kennengelernt? Also damals konnte er noch sehen und hören und das hat sich dann erst während Ihrer Freundschaft verschlechtert quasi.
Genau, als ich Eddie das erste Mal gesehen habe, saß er im Laden seiner Mutter, in der ich eigentlich gerade zum Shoppen war. Und er hatte 2 Gameboys und ich hatte nie einen. Und dann saß dieser Junge da und hatte 2 und dann habe ich mich da einfach mal dazugesetzt und habe mal freundlich gefragt, ob ich auch einen haben darf zum Spielen. Und er hat mich nicht gehört, weil er schon schwerhörig war. Und dann hat er aber irgendwann verstanden, was ich will und hat angefangen, mir Pokémon zu erklären. Und zwar alle Pokémon gefühlt auf einmal und ich kannte gar keins, bis auf Pikachu oder so. Und so sind wir irgendwie zusammengekommen, weil ich wollte am nächsten Tag ja wieder Gameboy spielen. Also bin ich da wieder hingegangen und wir haben richtig schnell irgendwie einen Draht zueinander gefunden und hatten einfach irgendwann keine Lust mehr zu schreien. Und dann haben wir uns halt diese Sprache ausgedacht.
Zu schreien, weil er immer schwerhöriger geworden ist.
Genau.
Sie waren ja damals so Anfang Teenager-Alter, als Sie sich kennengelernt haben. Jetzt habe ich mich gefragt, gerade in der Zeit ist es ja total wichtig, was andere von einem denken. Da ist der soziale Druck total groß. Ist es Ihnen manchmal auch schwer gefallen, dann zu Eddie zu halten?
Nee, gar nicht, weil mir das irgendwie immer ziemlich egal war. Also Eddie war schon immer irgendwie einfach ein cooler Typ und wir hatten total viel Spaß miteinander und haben durch diese Technikaffinität, die wir beide teilen, also am Anfang halt für Gameboys und dann relativ schnell für Handys, Computer, fürs Filmschneiden und für alles, was es noch so gibt, haben wir irgendwie immer einen guten Draht miteinander gehabt. Und mir ist zum Glück auch selten sowas begegnet, dass auch so Gleichaltrige gesagt haben, so, was ist denn das für ein komischer Typ oder Behindi oder keine Ahnung, was Kinder sich so alles ausdenken. Sondern es war, wenn, dann eher so ein Interesse, aber dann auch eher so ein, aha, ihr sprecht also anders, okay, ja, dann tschüss, kann ich nicht. Das war irgendwie immer relativ, relativ entspannt. Was uns heute oft anders passiert, also wir hatten schon die skurrilsten Begegnungen von Leuten, die ankommen und fragen, ob sie ihn mal streicheln dürfen. Oder mir vorwerfen, warum ich den Jungen denn so anziehe oder keine Ahnung. Also so ganz skurrile Sachen, wo ich denke, das macht er von ganz alleine. Ich lege dem doch nicht seine Sachen raus, der ist 26, was denkt ihr denn eigentlich? Es ist sehr anstrengend geworden mittlerweile, finde ich. Aber auch, glaube ich, weil ich ein bisschen dünnhäutiger geworden bin, weil es für mich einfach so normal ist.
Aber wie reagieren Sie dann da?
Also bei Leuten, die ihn streicheln wollen, sage ich dann schon mal kurz nein. Und dann gehen wir auch. Und ich habe das mit Eddie lange diskutiert, weil mir wichtig war, das nicht selber zu entscheiden, wie wir dann reagieren, weil wir dann schon auch irgendwie als Team reagieren. Und wenn Leute richtig unangenehm glotzen, dann sage ich das Eddie mittlerweile. Und wir können ziemlich heimlich in der Hand einfach nur schreiben und unterm Tisch kommunizieren. Und Eddie dreht dann so lange seinen Kopf, bis ich sage, aha, jetzt guckst du genau in die richtige Richtung. Und dann winken wir einmal freundlich. Und in der Regel hat sich es damit dann erledigt. Oder die Leute kommen und stellen einfach ihre Fragen. Und das feiern wir eigentlich am meisten, wenn sie einfach das sagen, was sie sagen wollen und nicht nur gucken.
Aber das heißt also, als hörender und sehender Mensch kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Sie können durch Berührung in der Hand, wie wir zwei jetzt durch Sprache miteinander kommunizieren.
Genau, wir schreiben quasi alles auf und das ist total simpel. Es sind halt 26 verschiedene Zeichen und an den Fingerspitzen zum Beispiel sind die Vokale. Also auf dem Daumen ist einfach das A und dann geht es weiter bis zum kleinen Finger. Und durch Punkte und Striche auf der Handinnenfläche ist dann das, nennt man das Lorm-Alphabet, Lormen. Und so buchstabieren wir quasi alles. Eddie spricht, das hat er nicht verlernt und ich schreibe. Und so geht es ganz prima und wir sind ziemlich schnell. Also wir gehen auch gern zusammen ins Kino und ich übersetze quasi den Kinofilm. Also funktioniert ziemlich gut, einfach weil Eddie ist so ein wahnsinniges Brain, der ist so schlau. Es ist, ich würde mich nicht verstehen. Ich finde, das kitzelt einfach nur, was ich da mache und er antwortet mir korrekt auf Fragen. Keine Ahnung, wie er das macht.
Und obwohl Eddie irgendwann nicht mehr sehen konnte, haben Sie sich aber dafür entschieden, Gebärdensprachdolmetscherin zu werden. Nach dem Abitur haben Sie sofort mit der Ausbildung begonnen. Also woher kommt diese Determiniertheit? Also dann wussten Sie genau, jetzt mache ich das und nichts anderes.
Ich lasse mich sehr schnell für Dinge begeistern und dann auch ziemlich gründlich begeistern. Ich habe meinen ersten Kurs gebucht. Das war kein Wochenendkurs, wie das die meisten machen, sondern ich habe direkt den 6-Wochen-Kurs gebucht.
In Gebärdensprache.
Genau. Und das war, man hat doch diesen klassischen Sommer zwischen, ich habe mein Abitur fertig und das Studium hat noch nicht angefangen. Man bewirbt sich schon mal und dümpelt noch so ein Semester rum. Und für Gebärdensprache musste man für die meisten Studiengänge mindestens 40 Stunden Unterricht nachweisen. Und ich hatte mich aber noch nicht entschieden, in welchen Studiengang ich gehe. Und für dieses Deaf Studies, was ich studiert habe, brauchte man 120. Also habe ich gesagt, gut, dann gehe ich aufs Ganze und buche direkt 120 Stunden. Und hatte bis dahin, glaube ich, noch nicht einmal überhaupt meine Hände gehoben. So, ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Aber es war irgendwie klar, dass wenn ich das machen will, dann muss ich es richtig machen. Auch aus diesem riesen Respekt vor dieser Sprache, weil ich bis heute es immer noch ein bisschen unglaublich finde, dass wir einfach mit Händen und Füßen gefühlt so viel irgendwie einfach alles sagen können. Und ich schon damals dachte, okay, das ist mit Sicherheit wahnsinnig schwer. Und wenn ich das mache, dann will ich da richtig gut drin sein. Weil ich schon immer den Anspruch hatte, dass wenn ich irgendwas tue, dann muss es auch, also dann muss es den Leuten gerecht werden. So, wenn ich mir vorstelle, ich bestelle eine Dolmetscherin, die versteht mich gar nicht. Oder ich verstehe die nicht. Na toll. So. Und deswegen dachte ich, gut, dann alles oder nichts.
Wie genau das funktioniert, das würde mich auch noch sehr interessieren. Aber vorher hören wir noch ein Lied, das Sie sich gewünscht haben. Dota Care mit Grenzen von dem Album Keine Gefahr von 2016.
Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei. Da trifft Luft auf Luft, da trifft Land auf Land, da trifft Haut auf Blei. Wo ist oben, wo ist unten, wer könnte, wer wollte das ändern? Was geschieht in den Ländern, an ihren Rändern? Es gibt Frontex und Pushbacks, Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen. Das Mittelmeer wird ein Massengrab, es gibt Grenzen. Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen. Man entrechtet Leute nur, weil sie von irgendwo kamen. Es gibt Grenzen.
Dota Kehr mit dem Lied Grenzen, das Sie sich, Laura Schwengbeer, ausgesucht haben für die heutigen Zwischentöne. Das ist ja schon sehr politisch. Würden Sie sich selber auch als politischen Menschen beschreiben?
Unbedingt. Ich glaube, es gibt im Moment keine Option, nicht politisch zu sein. Ich bin im Osten aufgewachsen und ich bin aufgewachsen mit vielen politischen Diskussionen und mit viel Zivilcourage, also zumindest mit dem Thema ganz viel. Ich erinnere mich, dass wir bei uns an der Schule so Abstimmungen hatten, ob wir bei diesem großen Programm Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage mitmachen wollen. Und wir einen sehr coolen Schulleiter hatten, der gesagt hat, okay, meinetwegen, sehr gerne, ich stehe dahinter, aber ich will, dass ihr das auch seid, dass ihr da auch committed seid irgendwie. Wir stimmen ab und wenn wenigstens, ich meine, 70% wollte haben, dafür sind, dann machen wir das. Und ich meine, wir haben keine 30% zusammengekriegt, die gesagt haben, okay, da stehen wir dahinter. Und ich war damals, glaube ich, in der 10. und dachte schon so, wow, was geht hier da? Meine Güte, ey, das kann nicht wahr sein. Und bis heute geht es mir so, dass ich mich da auch in einer Verantwortung sehe, einfach als privilegierte Person, die irgendwie Zugang zu Bildung hat und zu Geschichtswissen und zu, ja, auch einfach Politikwissen, sich da auch zu engagieren. Und ich glaube, dass ich gerade als Gebärdensprachdolmetscherin, die ab und zu auch Zugang irgendwie zu Bundestagsdebatten hat, und irgendwie mal mit PolitikerInnen zu tun hat und mit entscheidungstragenden Personen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, ist natürlich immer im Rahmen dieser strengen Schweigepflicht, die auch total berechtigt ist, aber trotzdem auch immer mal in Diskussionen zu sagen, nee, warte, ganz so läuft das nicht, wie du das jetzt hier darstellst. Oder auch sich einfach klar zu positionieren für Demokratie, für Wahlen und für ja ein gutes Miteinander.
Da ist dann die Grenze fließend zwischen Dienstleisterin, Gebärdensprachdolmetscherin und schon fast ein bisschen auch politische Aktivistin oder jemand, der sich aktiv einsetzt.
Wenn ich dolmetsche, dann dolmetsche ich. Also ich würde nie in einem Job sagen, Moment mal, das, was Sie jetzt hier aber gerade sagen, das möchte ich so nicht dolmetschen, weil das schmeckt mir nicht, das geht gegen meine eigene Meinung, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Das muss ich mir vorher überlegen, wenn ich einen Job annehme, dann bin ich da als Dolmetscherin, dann habe ich da einen schicken Hosenanzug an und dann dolmetsche ich und kann mir danach ganz doll die Hände waschen gehen, wenn ich finde, ich habe gerade was Furchtbares gebärdet. Aber das hat in dem Job selber nichts zu suchen. Das trenne ich auch ganz klar und das würde sonst auch anders nicht funktionieren. Ich sehe mich aber schon auch mit dieser Öffentlichkeit, die ich habe, mit der Reichweite, die ich habe, in der Verantwortung über die sozialen Medien, mich zum Beispiel auch sehr klar zu positionieren, meine Kommentarspalten sauber zu halten, wenn da irgendjemand einfach gegen die Menschenwürde argumentiert. Ich kann nicht für Inklusion und Teilhabe arbeiten und gleichzeitig es zulassen, dass irgendjemand einfach andere Menschen diskriminiert. So finde ich nicht cool.
Sie sind damit ja auch ein Stück weit, ich weiß gar nicht, ob gewollt oder ungewollt, zur Botschafterin für taube Menschen geworden, woran es ja durchaus auch Kritik aus der Community gibt.
Ja, total berechtigt, weil ich sehe mich gar nicht als Botschafterin für taube Menschen, sondern ich bin vielleicht maximal eine Dolmetscherin, die halt Botschafterin für Dolmetscher ist. Wobei ich schon das sehr weit gegriffen finde, weil der Beruf so vielfältig ist. Ich zum Beispiel habe noch nie bei Gericht gedolmetscht. Also für Gerichtsdolmetschende kann ich gar nichts sagen. Genauso für Konferenzdolmetschende, das mache ich so selten, kann ich gar nicht viel dazu sagen. Ich kann ganz viel erzählen über Teamsitzungen und Dolmetschen im Arbeitsleben und Dolmetschen beim Zahnarzt. Bin ich der Superprofi drin. Erzähle ich aber auch nichts drüber, ist nämlich alles Teil der Schweigepflicht. Und ich glaube, dass wir dringend taube Menschen brauchen, die sich für ihre eigenen Themen engagieren, weil das ist natürlich das große Dilemma, in dem ich stecke. Ich weigere mich, über und für taube Menschen zu sprechen. Also wenn Sie mich fragen, wie empfindet ein tauber Mensch Musik oder wie geht es tauben Menschen damit, dass die meisten Lehrpersonen keine Gebärdensprache können, weiß ich alles nicht. Ich bin nicht taub und ich kann deswegen diese Fragen auch nicht beantworten, auch wenn sie mir natürlich immer wieder gestellt werden. Das heißt aber natürlich auch, dadurch, dass ich nur über die Themen rede, über die mich persönlich betreffen, zu denen ich was sagen kann, finden andere Themen in meinen Interviews zumindest nicht statt. Und was leider oft passiert ist, dass Medien so arbeiten, dass sie sagen, sie interviewen mich und damit haben sie das Thema Gebärdensprache und alles, was zum großen Dunstkreis gehört, erstmal abgehakt für diese Mediensaison. So gefühlt gibt es da auch so ein bisschen so Wellen, so jetzt ist Gebärdensprache mal wieder fancy und dann wird drüber berichtet. Deswegen wünsche ich mir total, dass es neben mir eben noch andere Gesichter und vor allem taube Gesichter gibt, die einfach das Thema Gebärdensprache repräsentieren in Deutschland, in den Medien, weil ich ganz oft das Problem habe, dass ich sage, vielen Dank für die tolle Interviewanfrage, aber ich kann Ihnen dazu nichts sagen. und ich verweise dann an andere Personen, aber manchmal kommt dann nichts bei raus oder Medienhäuser sagen, ja, das mag sein, dass die Person dazu was sagen kann, aber Entschuldigung, die hat gar keine eigene Website und über die finden wir online nichts. Oder hat die denn schon mal ein Interview gegeben? Das finden wir unsicher. Und auch immer die große Unsicherheit, wie kommunizieren wir denn mit tauben InterviewpartnerInnen? Und ich kann diese Unsicherheit verstehen. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass es dann damit stoppt. Dass Leute dann sagen, okay, dann machen wir es lieber nicht. Das finde ich halt blöd.
Und die Kritik aus der Gruppe der tauben Menschen, die kommt seit einigen Monaten von der Gruppe, die sich Deaf Performance Now nennt. Die Kritikpunkte sind schon interessant, also unter anderem, dass taube Menschen sie teilweise nicht verstehen würden.
Mein Schwerpunkt ist, das habe ich versucht so ein bisschen zu illustrieren, gar nicht so sehr der Text. Also wenn mir jemand sagt, die Zeile habe ich nicht verstanden, dann kann ich durchaus sagen, ja, das mag sein. Weil ich in dem Moment vielleicht eher den Schwerpunkt gelegt habe auf das Gesamtpaket Musik, auf die Emotionen, weil ich mich da sehr orientiere an dem Höreindruck, den eben hörende Konzertbesucherinnen haben. Nämlich in der Regel gar kein Textverständnis. Also das, was wir mitsingen können, das können wir mitsingen, weil wir das vorher 100 Mal irgendwie zu Hause angehört haben, aber nicht, weil wir das auf dem Konzert verstehen. Es sei denn, es sind diese 2 Minuten Mitsing-Part, wo alle Artists sicherstellen, dass jeder A und O genau mitsingen kann. Insofern ist meine Interpretation von Musik sehr nah an dem Eindruck, den ich als Hörende habe. Und die Deaf Performance Now, zumindest verstehe ich so, dass sie eher sagen, wir brauchen jetzt taube Leute, die sich noch mehr an dem Eindruck von tauben Menschen zu Musik orientieren. Und das ist natürlich ein Teil, den ich nicht abdecken kann. Also in meinen Augen geht es auch viel um Identifikation. Also steht da einer von uns auf der Bühne.
Wobei der Vorwurf, dass sie nicht verstanden werden von tauben Menschen, ja insofern schon interessant ist, weil es ja in der Lautsprache eigentlich auch so ist, dass man immer in die Muttersprache übersetzt. Natürlich ist ja Gebärdensprache nicht ihre Muttersprache. Da ist dann die Forderung oft, dass taube Menschen Gebärdensprache übersetzen, frage ich mich natürlich als Hörende, die sich jetzt noch nicht so tief damit auseinandergesetzt hat, wie soll das gehen? Also es muss ja jemand hören, die Musik, um sie dolmetschen zu können.
Genau, und deswegen ist die Idee, dass es da gemischtsprachige Teams gibt. Und wir haben das, also ich habe vor 1,5 Jahren jetzt ein Team gegründet, die mit den Händen tanzen, die genau solche Sachen eben ausprobieren können. Und wir haben das Ende letzten Jahres ausprobiert und hatten taube Performende auf der Bühne und auch taube Dolmetscher auf der Bühne. Und wir als hörende Dolmetscher stehen vor der Bühne und wir nennen das Feeden. Also wir füttern quasi nach oben, was wir hören. Und die taube Person auf der Bühne ist dann die Person, die für das Publikum dolmetscht. Manche beschreiben das so ein bisschen als stille Post. Wenn man sich aber genau anguckt, was welche Person gerade gebärdet und in welchem Ausdruck, sieht man da natürlich einen Unterschied zwischen Muttersprachlerinnen. Was aber trotzdem natürlich passiert, ist, dass es da eine gewisse zeitliche Verzögerung gibt. Und da ist, glaube ich, die Verhandlung einfach noch nicht abgeschlossen. Worauf legen wir den Wert? Also finden wir, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wenn der Refrain zu Ende ist oder wenn es irgendwie Knall-Bum-Peng macht, das auch genau Knall-Bum-Peng in Gebärdensprache ist. Oder ist es okay, wenn das irgendwie 3 Takte weiter hinten passiert und irgendwie vielleicht der Lichteffekt dann nicht mehr zu den Gebärden passt? Und das ist so eine Debatte, die, glaube ich, gerade ganz heiß ist. Und es ist so, gefühlt so ein bisschen wie so ein Pendel. Also zuerst waren wir eben an dem Punkt, geil, dass es überhaupt gibt und richtig gut, dass so ein Zugang geschaffen wird. Und jetzt gibt es einfach die Forderung nach einem Next Level. Und jetzt schlägt es eben sehr in eine andere Richtung aus. Und ich glaube, es wird sich irgendwann einpendeln. Aber das wird viele Debatten und auch noch viel Zeit brauchen. Mein großer Wunsch ist, dass wir weniger, als es im Moment der Fall ist, gegeneinander arbeiten, sondern wieder mehr dahin arbeiten, einfach ein gutes Konzerterlebnis für das taube Publikum zu schaffen, weil das sind im Moment die, die am wenigsten zu Wort kommen.
Viele dieser Diskussionen finden auch in sozialen Medien statt. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind da auch sehr aktiv. Sie haben mir vor der Sendung sogar erzählt, dass Sie einen Kurs zur Social Media Managerin gemacht haben. Wenn Sie was machen, machen Sie es richtig, ne?
Ich interessiere mich dann für Sachen und dann will ich wissen, wie das richtig geht. Und dann gucke ich, ob mir das irgendjemand beibringen kann, weil ich mir dann nicht die Zeit nehme, das alles selber zu googeln. Das steht alles auch im Internet, das kann man auch alles alleine nachlesen, aber es ist einfach so viel praktischer, wenn da ein Experte steht, den man dann auch noch mal was fragen kann, weil Google-Artikel antworten so selten. Ich habe das immer wieder versucht, aber mein Computer ist doch recht schweigsam in solchen Sachen.
Und Sie setzen sich auch für Barrierefreiheit in Social Media ein. Sie posten unter @barrierefreiposten auf Instagram. Und da schreiben Sie dann zum Beispiel, eine Möglichkeit wäre es, auf komplizierte Wörter zu verzichten oder auch Sprichworte aufzulösen. Bei Instagram kann ich mir das noch ganz gut vorstellen. Das ist ja ein sehr bildbasiertes Medium. Schauen wir uns jetzt Twitter an, habe ich mich gefragt. Schwierig, weil eigentlich der Witz dieses Mediums oft darin besteht, dass Menschen ja, viel Sprachwitz, Doppeldeutigkeit, Ironie, die auch nicht von allen verstanden wird, benutzen. Wie soll das funktionieren?
Das ist genau die Frage, die wir uns in diesem Team quasi auch stellen. Also wir haben eine Initiative gegründet, die sich Barrierefrei Posten nennt. Und genau diese Sachen zur Sprache kommen von unserem Experten, der selber Autist ist, Alexander Knauerhase. Und Alex hat halt gesagt, ja, das sind die Sachen, die für Autistinnen und Autisten schwierig sind. Und wir gucken gemeinsam, wie wir diesen Spaß an Social Media erhalten, uns trotzdem zugänglich machen. Und wir diskutieren zum Beispiel sowas wie, okay, ist es möglich, einfach einen zweiten Account zu eröffnen und quasi zweimal das Gleiche zu twittern? Einmal ironisch und einmal mit irgendeinem Hashtag, der das irgendwie markiert. Ist es sinnvoll, vielleicht eine Bildbeschreibung, die ich vergessen habe, in einer Antwort nachzuliefern? Oder kann ich irgendwie komplizierte Sachen in einem zweiten Posting nochmal irgendwie erklären? Ist es dann noch witzig? Macht das dann noch Spaß? Machen das Leute oder ist das zu viel Arbeit? Das sind lauter so Fragen, die im Moment ungelöst sind, aber wo wir zumindest schon mal wissen, was wäre der Bedarf? Wie sieht es aktuell aus? Und jetzt gucken wir quasi gemeinsam, wie kann sich so ein Mittelweg ergeben? Bei manchen Sachen ist es total easy und gerade bei solchen Sachen wie Ironie diskutieren wir noch.
Aber es ist ja wahrscheinlich auch unmöglich, wirklich alle Medien, jeden Menschen zugänglich zu machen. Also wir sprechen jetzt gerade im Radio, gerade für taube Menschen ist das ja somit das uninklusivste Medium wahrscheinlich, das es gibt.
Ja, also es ist total schwierig, alle Leute gleichzeitig anzusprechen, auch weil es, zumindest erlebe ich das so, wenn ich mich mit leichter Sprache beschäftige, wir auch wahnsinnig ignorant sind, was irgendwie unsere Toleranzgrenze ist total gering, wenn wir sagen, das brauchen Leute. Ja, aber ich finde das doof. Also machen wir das nicht. Das erlebe ich ganz oft. Und das, was für die einen total gut ist, ist für die anderen mega nervig. Also wir haben die Debatte zum Beispiel um diesen Mediopunkt. Das ist der Punkt, den man sonst nie irgendwo sieht, höchstens mal anstatt irgendwie einem Aufzählungszeichen oder
so. Also
es
geht um Schriftsprache jetzt.
Genau, genau. Und lange Wörter kann ich einfach mit diesem Punkt trennen und kann so ein besseres Schriftverständnis erwecken, indem ich sowas wie, es gibt dieses schöne Beispiel Altbaucharme, der halt eigentlich Altbauscham heißt, aber wenn man es falsch liest, dann heißt es halt Altbaucharme. Und wenn ich da einen Punkt dazwischen setze, dann sehe ich, wie die Wörter zu lesen sind. Das ist für blinde Menschen total nervig, weil der Screenreader das mit ausliest. Und da gucken wir gerade, was bräuchte es denn auf Seiten der Programmierung oder einfach für uns als normale UserInnen, wie können wir irgendwas schreiben, dass es für möglichst viele zugänglich ist oder wo können wir dann aber auch zumindest bewusst entscheiden, für welche Zielgruppe schreibe ich gerade und wen schließe ich aus und an wen muss ich an anderer Stelle denken.
Wir haben zumindest versucht, ein bisschen inklusiver zu sein und werden ein Video online stellen auf unsere Seite, in dem Laura Schwengber dieses Interview hier selbst dolmetscht. Vielen Dank dafür schon mal und jeder, der Laura Schwengber mal in Aktion sehen will, kann gerne vorbeigucken unter www.deutschlandfunk.de/Zwischentöne mit OE. Dann hören wir das nächste Lied, das Sie mitgebracht haben, das Sie sich gewünscht haben. Und zwar von der Interpretin Netta mit dem Titel Toy.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome, boys, too much noise, I will teach ya. Pum, pum, po, prum, pum, po. Hey, I think you forgot that I play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My mama says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Wonder Woman, don't you ever forget. You're divine and he's about to regret. Is it buck up, knock, buck, 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 buy it, buck up, knock.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit Laura Schwengberg, Gebärdensprachdolmetscherin, die unter anderem auch den Eurovision Song Contest gedolmetscht hat, bei dem 2018 Netta gewonnen hat, die wir gerade gehört haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, haben Sie fast 30 Lieder in 3 Stunden gedolmetscht.
45, ja.
Das ist Hochleistungssport, oder?
Ja, in der Tat. Das hat auch danach, fanden das meine Muskeln auch gar nicht so nett, was ich da gemacht habe. Aber das war toll, das war eine tolle Erfahrung. Das Team ist total schön in Hamburg, das ist ja vom NDR produziert in Deutschland, der ESC. Und wir waren quasi als Dolmetschteam nie vor Ort, sondern wir sind dann in Hamburg in einem Team da und in einem Studio. Und ich war quasi die Dolmetscherin für alle Songs. Und dann gibt es noch zwei Kolleginnen, die eben für das Gesprochene zuständig sind, Christine und Celine. Und so waren wir da ein Dreamteam quasi und haben uns da 3-4 Stunden lang irgendwie immer die Nacht um die Ohren geschlagen und haben das gemacht. Das war eine tolle Erfahrung.
Sie haben vorhin erzählt, Sie bereiten sich körperlich, fitnessmäßig auf solche Events vor. Aber wie bereiten Sie sich inhaltlich vor? Also ist das so spontan? Kann ich mir kaum vorstellen, dass Sie das spontan, simultan übersetzen?
Nee. Das kommt drauf an. Also bei so Sachen wie den ESC habe ich zu 45 Songs gefühlt 30 Sprachen. Und alles, was nicht Deutsch und Englisch ist, muss ich quasi auswendig lernen. Und beim ESC ist das Schöne, dass ja alles so bis in die Haarspitzen vorbereitet ist. Da wird ja quasi nichts mehr spontan verändert. Und dann male ich mir Comics dazu. Also ich kann ganz, ganz schlecht malen. Und genauso sehen diese Comics aus. Aber ich verstehe dann zumindest, wenn in 3 Meter Entfernung genau unter der Kamera dann mein Notenständer steht mit den 3 Bildern, die ich mir dazu gemalt habe, kann ich mich erinnern, worum es in dem Song geht. Und kann dann die Zeilen quasi rekapitulieren und kann so dann den Song bearbeiten, auch live vor der Kamera dann gebärden. Bei deutschen und englischen Sachen geht das auch simultan. Also ich höre so viel Musik, dass ich relativ gut bin, darin so Muster zu erkennen. Und gerade wenn irgendwie Sachen sich reimen oder so, geht es ganz gut, dass ich dann vorausahne, wie endet die Zeile vermutlich oder wie wird vermutlich die Geschichte weitererzählt. Und mein Anspruch ist auch gar nicht, wirklich Zeile für Zeile das Gleiche zu gebärden, sondern es geht viel eher darum, eine logische, schöne Geschichte zu erzählen. Also ich kann zum Beispiel in Gebärdensprache nicht sagen, die Katze sitzt auf einem Baum. Ich kenne keinen Song, der sowas singt, aber das Beispiel ist ganz gut. Da muss ich zuerst sagen, der Baum, und dann sitzt die Katze auf dem Baum. Aber ich muss zuerst das große Objekt einführen, damit ich die Katze irgendwo hinsetzen kann, weil sonst schwebt die quasi in der Luft.
Weil das auch sehr räumlich ist. Also genau. Man platziert in der Luft dann quasi den Baum und setzt dann die Katze auf den Baum, richtig?
Genau, genau. Und dafür ist es natürlich immer toll, wenn ich das vorher schon weiß, dass die Katze auf dem Baum sitzen wird und nicht auf dem Tisch irgendwo. Aber das funktioniert durchaus auch mal simultan. Also dann stellt man Sachen eben spontan um. Schwieriger wird es bei so Formulierungen wie die Königin ist am Schnee von gestern erfroren. Gibt es eine Zeile in einem Song von Felix Mayer. Und die Königin ist am Schnee von gestern erfroren heißt ja im Prinzip, der Schnee von gestern ist die Idee. Und das ist in Gebärdensprache die alte Suppe. Also ist sie bei mir in der alten Suppe ertrunken.
Okay, aber das erfordert ja dann schon auch viel intellektuelle Umwandlung quasi.
Ja, ja genau. Also das sind so Geschichten, die ich dann vorher gerne vorbereite. Da fällt mir schon auch spontan was dazu ein, aber schöner wird das schon, wenn es vorbereitet ist. Gleichzeitig habe ich aber auch den Anspruch an mich, dass ich bei einer Band, die spontane Zugabe gibt oder was auch sehr oft passiert ist, ich gehe ja auf die Bühne, gucke auf die Setlist, die da jemand für mich hingeklebt hat und denke, oh, super, die Hälfte der Songs habe ich wohl schon mal gehört. Die anderen haben sie wohl gerade gestern geschrieben. Na gut, dann machen wir mal. Und dann bin ich halt angewiesen auf eine sehr gute Tontechnik und habe dann gute eigene Kopfhörer dabei und ja, dann gucken wir, dass wir das Beste quasi draus machen. Aber ich kann nicht in dem Moment von der Bühne gehen und sagen, sorry, kenne ich nicht. Ihr habt jetzt ein Ticket gekauft. Naja, tut mir leid. Gucken wir mal, vielleicht kriegt ihr das zurück. Schade für den Abend. Naja, tschüss. Und genauso bei Zugaben. Das geht nicht. Also das ist dann schon mein Anspruch, dass wir das dann so schön wie möglich auf jeden Fall zu Ende bringen.
Ist Ihnen da schon mal so ein riesiges Missgeschick passiert?
Ja, es gibt eine ganz witzige Live-Aufnahme von mir. Und zwar gibt es eine Gebärde für Kind. Die sieht so aus, dass man mit der flachen Hand die Handfläche zeigt nach unten und man tippt so ein bisschen von oben nach unten, als ob man so ein Kind so auf den Kopf tippen kann. Und ich muss ja dazu, um eine Gebärde zu machen, immer die Hand an die richtige Stelle bringen, wo ich die Gebärde dann ausführen kann. Also wenn ich die gerade unten habe, dann muss sie ja erstmal vor meinen Körper nach vorne und dann muss ich die Gebärde machen. Und die Gebärde für Sterben sieht leider so aus, dass die Handfläche sich so ein bisschen umdreht. Also als ob so ein Fisch quasi die Seite wechselt. Und ich war doch etwas unsauber in dieser Live-Situation. Und leider ist das Kind gar nicht vorhanden, sondern sterben. Also es sieht ein bisschen so aus. Aber zum Glück war das ein einmaliges Live-Konzert. Es ist nur einmal passiert und die Aufnahme ist zum Glück auf einem internen Handy gelandet. Ich habe also großes Glück gehabt.
Okay, das wollte ich jetzt nämlich fragen. Also melden sich dann auch Leute und sagen, also was Sie da jetzt übersetzt haben, das kommt mir nicht so ganz koscher vor.
Ja, das ist auch schon passiert, aber zum Glück in der Situation, wo wir es nochmal korrigieren konnten. Und was wir daraus halt gelernt haben, ist schon jetzt ein paar Jahre her, dass wir alles, was rausgeht, einfach vorher tauben Testpersonen schicken und sagen, hey, versteht ihr das? Sagt doch mal, wie sieht's aus? Und ich eben für Live-Situationen ganz regelmäßig taube Coaches habe, die dann, das ist ein großartiges Bild, Wacken, Moshpit, alle Leute schmutzig und voller Matsch und freuen sich und auch ein bisschen angetrunken. Mittendrin ein Mensch mit einem Klemmbrett. Oh, da war das Licht aber jetzt nicht so gut. Oder hat sie sich weggedreht? Nee. Ah ja, doch, das habe ich sehr schön verstanden. Nee, ja. Und dann sitzen wir nachher stundenlang zusammen und werten jeden einzelnen Song aus. Und das ist was, was total hilfreich ist, weil ich dann für die nächsten Songs einfach weiß, okay, wenn ich mich so rumdrehe, funktioniert das mit dem Licht einfach nicht. Und das sind ja so Kleinigkeiten, die kann ich sofort korrigieren. Und daraus ergeben sich eben auch so Sachen wie diese Wiederholungen, dass ich weiß, mein Dolmetscherherz sagt, wenn der das Gleiche singt, muss ich das Gleiche gebärden. Mein Künstlercoach sagt aber, da geht ein bisschen mehr Variabilität und das sind so Sachen, die aus dem Coaching rauskommen.
Wir haben es gerade schon kurz angesprochen, wie diese Sprache, die Gebärdensprache eigentlich so überhaupt funktioniert. Als hörender Mensch hat man ja tatsächlich relativ selten Kontakt dazu. Jeder Tausendste ist so etwa die Rechnung. In Deutschland ist schwerhörig taub. Es gibt keine genauen Zahlen dazu. Wie funktioniert so eine Gebärdensprache eigentlich? Also Sie haben es gerade schon ein bisschen erklärt, man kann Sachen in den Raum platzieren. Helfen Sie uns weiter.
Also Gebärdensprache funktioniert im Prinzip mit so einer Art Theaterbühne vor sich. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie alles, was ich vor mir habe, kann ich irgendwie benutzen. Und dann gibt es zum Beispiel die Zeitformen. Also wenn ich nach vorne zeige, ist es eine Zukunft. Direkt vor mir ist die Gegenwart und alles hinter mir ist die Vergangenheit. So funktioniert es in deutscher Gebärdensprache. Ist für mich total logisch, bis ich gehört habe, wie die afrikanischen Gebärdensprachen das machen, nämlich genau andersrum. Und leider auch total logisch, weil die sagen, alles, was ich schon gesehen habe, ist Vergangenheit. Hinten habe ich keine Augen, keine Ahnung, was noch kommt in der Zukunft. Ist leider beides total logisch, ist aber eben in verschiedenen Sprachfamilien der Gebärdensprache quasi anders geregelt.
Und damit haben Sie schon einen Mythos der Gebärdensprache, den Hörende oft haben, entschlüsselt. Es ist nämlich nicht überall dieselbe Sprache.
Ganz genau. Jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache und die sind wirklich sehr unterschiedlich und die sind auch nicht an die gesprochene Sprache gekoppelt. Also die britische Gebärdensprache ist ganz anders als die amerikanische und die deutsche Gebärdensprache ist auch ein bisschen anders als die österreichische Gebärdensprache zum Beispiel. Ich werde oft gefragt, ob ich englischsprachige Lieder in die englische Gebärdensprache übersetze. Nein, weil wir gemerkt haben, dass die meisten tauben Menschen entweder das in ihrer Muttersprache bevorzugen oder auch sagen, hey, ein Teil von uns kann vielleicht BSL, die britische Gebärdensprache, ein Teil davon kann ASL aus Amerika. Welche nehmen wir denn jetzt eigentlich? Und ich kann sowieso eigentlich flüssig wirklich nur die deutsche Gebärdensprache. Für alles andere wird es eh auch nicht reichen. Genau, und von dieser Theaterbühne ausgehend kann ich dann quasi Dinge platzieren, kann ich Sachen irgendwo hinstellen, mich später wieder darauf beziehen und habe im Prinzip für jedes Wort eine Gebärde, manchmal auch mehrere, weil es gibt zu einem Überfluss auch noch Dialekte, die total spannend sind und auch manchmal echt schwer zu verstehen, zumindest für uns als Zweitsprachenlernerinnen. Muttersprachler haben damit in der Regel gar kein Problem. Und so kann ich quasi alles, was ich will, ausdrücken und oft auch sogar ein bisschen schneller als in der gesprochenen Sprache.
Bei der Katze und dem Baum ist es noch relativ nachvollziehbar. Wie ist es denn bei Begriffen, die nicht dinglich sind, ja? Also wenn es ein bisschen auf die Metaebene geht.
Es gibt Dinge, für die es bisher keine Gebärde gibt, würde ich sagen. Also Gebärden entstehen sehr natürlich immer dann, wenn taube Menschen sich drüber unterhalten. Und es gibt Bereiche, in denen einfach taube Menschen bisher wenig unterwegs sind oder ganz alleine unterwegs sind und wenig KommunikationspartnerInnen haben, bis auf im Prinzip die Dolmetscherinnen, die dann für sie dort arbeiten. Das sind dann immer so Koryphäen, muss man schon fast sagen, die irgendwie Physik- und Chemieprofessorinnen werden und die einfach in ihrem Teilgebiet das allererste Mal sich in Gebärdensprache über dieses Thema unterhalten. Und das liegt viel an unserem echt schlechten Bildungssystem für taube Menschen. Und dann gibt es eben diese neuen Bereiche, in die jetzt gerade erst irgendwie taube Menschen vorstoßen und sich dann erst darüber unterhalten. Und eben immer auch dann, wenn sowas wie, als das iPhone zum Beispiel auf den Markt kam, brauchte man halt eine spezielle Gebärde für dieses fancy Telefon, weil nur Handy reichte dann nicht mehr. So wie eben Apple ja auch dann einen eigenen Namen erfunden hat, brauchte das dann auch einen eigenen Namen in der Gebärdensprache und wurde dann relativ schnell der Zeigefinger, der quasi über die Handfläche streicht, so wie der Slider, den man macht, wenn es klingelt. Und so entstehen dann neue
Vokabeln. Aber das ist ja jetzt auch wieder ein materielles Wort, ne?
Ja, die nicht materiellen Sachen entstehen viel darüber, dass ich versuche, jemandem zu erklären, was es ist oder mir erklärt wird, was es ist. Und daraus entsteht dann oft irgend so eine typische Vokabel. Es geht auch ganz gut, wenn man von dem deutschen Wort ausgeht. Also zum Beispiel gibt es eine Gebärde für den Ausschuss, also für so ein politisches Gremium. Die sieht aus, als würde ich schießen. Ausschuss. Sowas funktioniert zum Beispiel. Oder man abstrahiert es dann doch wieder zurück quasi und guckt dann, wie ist eine typische Handbewegung oder eine typische Tätigkeit, die ich in dieser abstrakten Situation mache.
Und gibt es irgendwas, was man nicht ausdrücken kann? Ich habe mich zum Beispiel gefragt, wie ist es mit Namen? Wenn jemand noch nie gehört hat, wie kann der dann wissen, was ein Name ist oder wie sich ein Name anhört?
in Gebärdensprache funktionieren Namen so, dass jeder eine bestimmte Eigenschaft zugeteilt bekommt quasi. Also es ist eine Eigenschaft oder auch eine Geschichte, die sehr typisch ist für die eine Person oder irgendein optisches Merkmal. Und so bekommt man dann so einen Beinamen. Also ich bin zum Beispiel Laura, die Lachende. Das war irgendwie das Erste, was meinem ersten Gebärdensprachdozenten so eingefallen ist. Und weil mein Familienname Schwengbär ein bisschen wie ein Bär klingt, bin ich der lachende Teddybär. Weil ich mich gegen den Grizzly entschieden habe, habe ich gesagt, dann bin ich lieber der Teddy. Und so im Prinzip gibt es verschiedene Varianten. Ich weiß auch, die Oma von meinem ersten Gebärdensprachdozenten, das war Zug. Die hieß Zug, weil die mal ganz spektakulär viel zu weit mit dem Zug gefahren ist, als sie ihre Enkel besuchen wollte. Und dann war das eben immer, um die Unterscheidung klar zu kriegen, welche Oma die Zugoma. Und dann hatte sie halt Zug als Gebärde. So.
Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sah. So cool stand er da und Vincent war klar, dass das jetzt wohl Liebe war.
Wir haben Sarah Connor mit dem Lied Vincent gehört, ein Lied, das wegen seiner expliziten ersten Zeile im Sommer 2019 von vielen Radiosendern nicht gespielt wurde. Warum haben Sie sich dafür entschieden, Laura Schwengbach?
Weil ich den Song sehr gerne mag. Also ich finde, der hat einen guten Beat, so darauf achte ich eigentlich immer zuerst. Und ich finde, die Message ist halt ziemlich cool. Und eigentlich aber tatsächlich auch wegen der Debatte, weil ich finde, das kann doch nicht sein, dass wir immer noch darüber diskutieren, dass irgendwie Homosexualität im Radio nicht stattfinden kann und man irgendwie nicht darüber singen kann, dass jemand keinen hochkriegt. Meine Güte. Also
ich glaube, es ging ja meist eher um die Wortwahl tatsächlich, ne? Als um die Sache, die besungen wird.
Ja, weiß ich nicht. Also viele Debatten, von denen ich mitbekommen habe, die waren schon eher so, nee, dazu sind wir ein bisschen zu konservativ. Das ist uns irgendwie zu... Es ist so eins meiner Lieblingsformulierungen, dieses Linksgrün versifft. Ist so großartig. Es ist einfach so ein schönes Konzept irgendwie, wo man denkt, wo kommt das denn her? Und dass gerade jemand wie irgendwie Sarah Connor, die sich ja auch schon viele so Themen angenommen hat, sich einfach jetzt so diesem Thema widmet, finde ich irgendwie eine starke Nummer so.
Es geht um Liebe, um bedingungslose Liebe. Wir hatten damit angefangen, unser Gespräch, dass Sie sehr viel unterwegs sind, dass Sie sehr unvorhersehbare Tage auch durchleben. Wie ist es denn da bei Ihnen? Gibt es da überhaupt Zeit für Beziehungen, egal ob es jetzt welche Art von Liebe es ist, aber Freundschaften oder partnerschaftliche Beziehungen?
Ich habe viele gute Freunde so. Ich gucke aber auch, dass ich die sehr schnell dahin habe, dass sie auch sehr verliebt in ihr Smartphone sind. Das ist so unsere gute, wichtige Kommunikationsbrücke. Und das, finde ich, ist ein ganz großer Vorteil an unserer Social-Media-Affinität, die wir irgendwie alle so haben. Dadurch, dass wir so viel von unseren Oberflächlichkeiten und von den coolen Sachen sowieso schon online teilen, kann man in persönlichen Gesprächen einfach direkt zum Wesentlichen kommen. So, guck mal, also alles, was cool war, hast du jetzt schon gesehen. Lass uns mal über das reden, was irgendwie blöd war. Und lass uns gleich irgendwie da anknüpfen, wo ich dir nicht mehr einen großen Rahmen und wann, wo, was passiert ist. Das weißt du eh schon alles aus meinen Insta-Stories. Finde ich total praktisch. Und das ist irgendwie das, was auch Freundschaften, finde ich, einfach nochmal einen neuen Wert gibt irgendwie in so diesen ganzen schnelllebigen Zeiten. Und ich habe viele Freunde, die genauso viel unterwegs sind. Und ehrlich gesagt treffe ich die auch viel unterwegs sind, fast öfter als die um die Ecke wohnen.
Sie sind vor kurzem 30 geworden. Das ist ja für viele Menschen eine wichtige Zahl im Leben. Was sind so Ihre nächsten Ziele? War das überhaupt ein Einschnitt?
Nein. Also ich habe vorher immer gedacht, alle haben immer gesagt, so ab 30 ist es so entspannter. Da ist so diese zweite Pubertät durch und man weiß irgendwie genau, was man vom Leben will. Und wenn man Nein sagen will, dann sagt man Nein und dann ist das alles voll entspannt. Und ich dachte mal so, super, da freue ich mich drauf, das wird ja dann richtig gut. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, das funktioniert gar nicht automatisch. Die Leute haben beim Erzählen einen wichtigen Teil weggelassen. Man muss das nach wie vor selber tun. Aber ich merke schon, dass ich einfach so auf die letzten 10 Jahre gerade zurückblicke und denke, ja, das ist schon ganz cool, so diese ganzen Erfahrungen gemacht zu haben und irgendwie auch so viel gelernt zu haben und auch viel gemacht zu haben und dadurch viel einfach mitnehmen zu können. Und ich freue mich drauf, in den nächsten Jahren einfach, glaube ich, die Projekte noch ein bisschen entspannter auszuwählen. Und ich habe neulich in einem Podcast so eine ganz coole Formulierung gehört. Immer wenn du Nein zu irgendeiner Sache sagst, sagst du ja automatisch Ja zu einer anderen Sache, weil du ja nur eine begrenzte Zeit hast. Und das merke ich schon auch, dass mir irgendwie Dinge nicht mehr ganz so leicht von der Hand gehen. Also wenn ich mal 2 Nächte hintereinander durchmache, dann merke ich das schon mehr, als wenn ich das so vor 5 Jahren gemacht habe. Und das auch 13 Stunden mit dem Zug nach London fahren, weil ich nicht fliegen will, dass das ein bisschen anstrengender ist als auch noch vor 5 Jahren. Aber da, glaube ich, setzt man einfach Prioritäten jetzt so ein bisschen anders. Also zumindest versuche ich das so zu tun. Und das ist was, worauf ich mich sehr freue, da einfach noch ein bisschen klarer zu entscheiden und zu sagen, das ist mir wichtig. Und das ist schon auch cool, aber mir einfach nicht so wichtig. Und das ist dann auch in Ordnung.
Und ich habe gehört, Sie würden gerne mit Max Herre auf Tour gehen.
Ja, unbedingt. Das wäre so cool. Ich finde, Max Herre ist einfach ein großartiger Künstler. Er kooperiert sehr viel mit Frauen, was ich sehr wichtig finde. Ich stehe so oft auf Konzerten und denke, okay, warum hast du nicht eine Musikerin auf der Bühne? Und Max kriegt das ganz gut hin. Und diese Vielfalt finde ich ziemlich beeindruckend, die er so bietet. Und das MTV Unplugged, das er abgeliefert hat vor ein paar Jahren, dieses Album, das ist einfach so ein All-Time-Favorite von mir. Das, ja, immer.
Dann drücke ich Ihnen die Daumen. 2020 im März wird er auf Tour gehen. Vielleicht wird es ja noch was. Das waren die Zwischentöne mit der Gebärdensprachdolmetscherin Laura Schwengber. Wenn Sie Frau Schwengber in Aktion erleben wollen oder diese Sendung auch tauben Menschen empfehlen wollen, dann schauen Sie doch einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei. www.deutschlandfunk.de/Zwischentöne mit OE. Da finden Sie dieses Interview auch mit einem Übersetzungsvideo von Laura Schwengber in Gebärdensprache. Vielen Dank für das Video. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass es mit dem Sänger Max Herre noch klappt.
Vielen Dank für die Einladung.
Und nächste Woche freut sich mein Kollege Joachim Scholl, wenn Sie seinem Gespräch mit dem Literaturkritiker Volker Hage lauschen. Und wir hören jetzt das letzte Lied, Max Herre, Joy Denalani, mit dem Titel Esperanto. Mein Name ist Anna Seibt. Viel Spaß beim Weiterhören.
Yeah, wir besetzen Botschaften, totgesagt. Wortschätzen, Esperanto hält Einzug in bundesdeutsche Vorstädten. Und Freundeskreis wird zu Amicaro. Der Tupac Amaro des Stuttgarter Barrios. Unser Linguist aus dieses Schmelztiegels. Bring euch Hip-Hop-Sound, in dem sich die Welt spiegelt. Weil wir den Blick bewahren und wir selbst blieben. Das ist für die Herz, die Babs aus 0711 lieben. Emiliano, Mondano mit der Mischpoke. Don Philippe und Samon im Disc-Jockey. Die Philosophie, Street Poetry. Eine Lingua Franca für alle Linken und ein Wanderer. Wir schreiben 1-3, jetzt ist Rap universell. Ey, nah sind aus wie Bibos, die Kultur zu scherben. Die mediale Definition von Hip-Hop ist ne Phase. Was für immer Taten, oder Kontext ist am Arsch. Ich krieg Kopfschmerzen und zu viel Popkonserven. Doch FK ließ ich nie in diesen Topf werfen. Es gab nichts, was es zügeln kann, nichts, was uns hält. Wir spenden über Stuttgart Hügel in die Welt Esperanto.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.